Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Resilient. Krisenfestigkeit im Gesundheitswesen. Arzneimittelversorgung und ambulante Vorsorge für den Ernstfall. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat 3 ReferentInnen des 19. Kongresses für Gesundheitsnetzwerker interviewt. Oberstapotheker Dr. Bernd Klaubert, leitender Apotheker und Inspizient Wehrpharmazie der Bundeswehr, Ellen Hausdörfer, Staatssekretärin für Gesundheit und Pflege in Berlin, sowie Anne-Kathrin Klemm, Alleinvorständin des BKK-Dachverbandes.
Der Kongress findet am 17. und 18. März 2026 in Berlin statt, unter dem Motto Kurs 2030 – vernetzt, gesteuert, resilient. Die Interviews fokussieren den Themenstrang resilient und beleuchten, wie die Arzneimittelversorgung in Zeiten multipler Krisen gesichert werden kann und wie das ambulante Gesundheitswesen auf den Ernstfall vorbereitet ist.
Dr. Bernd Klaubert leitet als Inspizient die Wehrpharmazie der Bundeswehr und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie. Er nimmt am 17. März an der Diskussion Resilient – Arzneimittelversorgung in Zeiten multipler Krisen teil.
Herr Dr. Klaubert, Sie sind beim Kongress für Gesundheitsnetzwerker. Der blickt unter dem Motto Kurs 2030 in die Zukunft. Und Ihre Session thematisiert die Arzneimittelversorgung, wo es zum einen natürlich inzwischen auch geht darum, wie gut ist Deutschland aus Sicht der Bundeswehr aktuell auf Szenarien vorbereitet?
Das ist richtig. Die aktuellen Szenarien, die fokussieren natürlich zunächst mal immer wieder auf die Ukraine. Wenn wir uns derzeit allerdings die aktuelle weltpolitische Situation seit letztem Wochenende anschauen, haben wir einen ganz anderen Fokus und direkt betroffen das Gebiet um die arabische Halbinsel. Und ich erwähne dort nur mal das Thema Rohstoffe, insbesondere das Thema Erdöl, Erdgas und das Thema Energie. Die haben natürlich sofortige Auswirkungen, nicht nur auf Verkehr und das persönliche Auto, sondern natürlich auch insbesondere auf die Industrie. Und die Rohstoffkosten waren auch für die Arzneimittelindustrie schon immer ein wichtiges Kriterium, um in Europa zu bleiben, um hier eine resiliente Versorgung aufzubauen. Im Weiteren ist diese Krise insbesondere davon geprägt, der Luftverkehr ist eingeschränkt, Schiffsverkehr ist eingeschränkt. Das heißt, die Zuflüsse aus dem asiatischen Raum werden mittelfristig gestört werden, was wiederum Effekte haben wird. Auch unser entscheidendes Thema, resiliente Arzneimittelversorgung, aus Sicht der Streitkräfte natürlich eine resiliente Versorgung mit Sanitätsmaterial. Bei uns sind es nicht nur die Arzneimittel, sondern auch die Medizinprodukte, die wir unterscheiden, aktive, nicht aktive. Das bedeutet sowohl medizinisches Gerät, das aus dem außereuropäischen Ausland kommt, wie insbesondere auch Verbandmaterialien. Dort sind wir möglicherweise mindestens genauso abhängig vom asiatischen Bereich wie von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen.
Ja, die geopolitischen Spannungen nehmen zu. Wir hatten aber schon in der Covid-Phase bemerkt, dass, sagen wir mal, die Auslagerung der Apotheke der Welt in Richtung China oder auch Indien, dass das Nachteile hat. Wie bewerten Sie insgesamt die Resilienz der europäischen Arzneimittelversorgung zurzeit und was sind Ihrer Ansicht nach die nächsten Schritte, die man da machen müsste, damit das eben resilienter werden wird?
Ja gut, ich bewerte es zunächst mal immer aus Sicht der Bundeswehr als leitender Apotheker und Inspizient Wehrpharmazie ist für mich natürlich die resiliente Versorgung der Streitkräfte mit Arzneimitteln und Medizinprodukten von entscheidender Bedeutung. Wenn wir uns die Covid-19-Pandemie als Blaupause nehmen, dann sind daraus ja zumindest mal Pandemiebereitstellungsverträge entstanden, die das Bundesministerium für Gesundheit mit Industriebeteiligten geschlossen hat, wie auch die Aufstockung der Lager und ein entsprechender Vorrat. Und da erwähne ich mal das Stichwort Masken. wie immer wir diesen Vorrat an Masken auch nutzen. Und wir haben natürlich erkannt, dass die Abhängigkeit von China zu massiven Einschränkungen bei uns im täglichen Leben geführt hat. Ein Effekt war eine Resilienzsteigerung. Es haben sich wieder Betriebe bei uns angesiedelt. Wir müssen natürlich die Frage stellen, ob diese Betriebe derzeit auch wirklich ausgelastet sind, denn die Produktionskosten sind deutlich höher. Aus meiner Bewertung sind wir lange nicht bei einer resilienten Arzneimittel- und Medizinprodukteversorgung in Europa angekommen, denn wir haben viel zu wenige Unternehmen, die derzeit sich wieder in Europa ansiedeln. Wir beobachten ja, dass mehr und mehr Unternehmen sich absiedeln. Erst kürzlich war zu lesen, dass auch die Firma Roche die Antibiotikaherstellung einstellt. Und aus militärischer Sicht ist das Thema Antibiotikaversorgung, Schmerzmittelversorgung, Sauerstoffversorgung, Blutversorgung eminent wichtig. Und wenn wir den Antibiotikamarkt uns anschauen, bleibt in Kundl noch ein europäischer Big Player, der Penicilline herstellt, ganz entscheidend für jede Krise. Zusammenfassend, Lessons identified, die Abhängigkeit von den asiatischen Märkten fordert uns mehr denn je in Krieg und Krise und wird uns auch erfordern, sollten dort Versorgungsketten unterbrochen werden. Positiver Ausblick, viele Unternehmen haben versucht, resilienter zu werden, haben ihre Produktion durchaus aus dem asiatischen Bereich auf den Weltmarkt verteilt, sitzen also nicht nur auf dem asiatischen Kontinent, wenngleich viele Rohstoffe, ob das ein Kunststoffmaterial ist oder ob das eine chemische Grundsubstanz ist, unverändert aus China kommt. Also ganz entscheidend, ohne eine vernünftige Versorgung auch der Streitkräfte in der Verteidigung mit Arzneimitteln wird auch eine Verteidigung nicht gelingen können.
Wir hätten vor ein paar Jahren überhaupt nicht über das Thema Krieg in Europa gesprochen, aber seit Februar 2022 und dem Krieg, dem Überfall der Ukraine durch Russland, ist das ein Thema, das auf der Tagesordnung steht. Wie sprechen Sie sich als Bundeswehr da mit Politik, mit Industrie und anderen ab? Welche Ertüchtigung muss im gesamten System unserer Bundesrepublik quasi angegangen werden, damit wir hier insgesamt auf solche neuen Krisensituationen besser vorbereitet sind?
Ja, ein entscheidendes Papier, das entstanden ist, ist der O-Plan Deutschland. Und der O-Plan Deutschland, der ist ja nun leitend nicht nur für den militärischen Bereich, sondern auch für den zivilen Bereich. Wenn wir uns resilienter aufstellen wollen, dann wird das in der Landesverteidigung, letztendlich auch in der Bündnisverteidigung, nur durch eine enge Verzahnung ziviler Fähigkeiten und Kompetenzen und militärischer Fähigkeiten und Kompetenzen gelingen. Wenn wir die zivile Verteidigung betrachten, dann haben wir ja dort den Zivil- und Katastrophenschutz, der dort gut aufgestellt sein muss. Wir haben dort die Gewährleistung einer vernünftigen Energieversorgung, Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung und Arzneimittelversorgung, sodass wir im zivilen Bereich etwa 60-70% von Aktivitäten wiederfinden werden und im militärischen Setting etwa 30-40%. Wir als Bundeswehr fokussieren dich ganz klar auf die Landes- und Bündnisverteidigung und stellen uns auch entsprechend auf im Sinne von einer resilienten Einlagerung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, um unsere Truppen zu versorgen. Herausforderung ist aber, dass im Falle von Krieg definitiv, möglicherweise auch schon bei bestimmten Krisen, deutsches Recht greift. Und auf einmal ist der zivile Bereich verantwortlich, die Streitkräfte mit Arzneimitteln und Medizinprodukten zu versorgen. Das ist manchen nicht bewusst. Und dort ist meine fachliche Meinung, dass sind die Lager in Teilen nicht ausreichend gefüllt. Was sich positiv entwickelt hat, auch im Sinne einer resilienten Arzneimittelversorgung, sind die durch das Bundesministerium für Gesundheit herbeigeführte Rechtsänderung, zum Beispiel in der Bereitstellung und Bevorratung von Antibiotika, indem Firmen verpflichtet worden sind, einen 6-Monats-Vorrat in Deutschland vorzuhalten. Das schafft erstmal Resilienz. Und ich denke, ein 6-Monats-Vorrat von Arzneimitteln wäre positiv für die Gesellschaft, wenngleich ein 6-Monats-Vorrat natürlich auch entsprechend zu wälzen ist. Was wir nicht wollen, ist, dass Arzneimittel und Medizinprodukte verfallen.
Auf jeden Fall. Bei Ihnen auf dem Podium finden sich auch mit Dr. Klaus Michelsen, ein Vertreter des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller, dem VFA, und Matthias Miegels, Bundestagsabgeordneter von der SPD-Fraktion, vertritt die Bundespolitik. Was würden Sie an die beiden quasi im Vorfeld schon mal adressieren?
Naja, an den Verband der forschenden Arzneimittelhersteller, dort ist unbedingt erforderlich, dass wir weiter forschen. Denn aus dem militärischen Setting heraus ist klar, die Bedrohungslage bezieht sich ja nicht nur auf altbekannte Erkrankungen, sondern möglicherweise auch auf neue, schrägstrich wiederkehrende Erreger. Das haben wir bei Covid-19 verstanden. Wir brauchen moderne Arzneimittel, wir brauchen moderne Therapien und wir brauchen vor allem auch Forschung, um uns dort vor weiterem Schaden zu bewahren. Und an die Politik kann ich nur adressieren. Und dort bin ich gespannt auf das Podium, auf die politische Perspektive, dass das Setting im zivilen Bereich ankommt. Was ich persönlich vermisse, sind Aktivitäten aus dem Bereich der Innenressorts. Denn die Innenressorts haben im Bereich der zivilen Verteidigung eine entscheidende Rolle. Und wir können Krise nicht dadurch lindern oder mildern, indem wir das beitragsfinanzierte Gesundheitssystem nutzen, sondern dort müssen Mittel aus dem Haushalt für die Krise bereitgestellt werden. Und diesen Part, der muss aktiv begleitet werden, um zum Beispiel Vorräte im Land anzulegen, diese zu wälzen und sie dann ins beitragsfinanzierte System übergleiten zu lassen, sie dort mitzunutzen. Das passiert de facto derzeit nicht. Wir sprechen im beitragsfinanzierten System immer über Beiträge, die jeder Patient, jede Patientin, jeder in das Krankenkassensystem zahlende, ob privat oder gesetzlich versichert, einbezahlt. Das ist nicht das Geld, das für die Krise vorgesehen ist. Das ist auch in der aktuellen Gesetzgebung so nicht vorgesehen. Und da zieht natürlich auch immer wieder der Ausspruch, wir sind nicht im Krieg, wir sind aber auch nicht mehr im Frieden. Und da gewiss, dazwischen ist ein rechtsfreier Raum. Dort greifen möglicherweise Zivil- und Katastrophenschutzgesetzgebungen noch nicht eindeutig, aber dort müssen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Das merken wir jetzt. Der Ölpreis steigt rasant innerhalb von wenigen Tagen. Und wir haben ganz sicherlich noch Ölvorräte in Europa. Und genau das Gleiche wird passieren, wenn es zur Krise kommt, Lieferketten unterbrochen werden. Wenn wir dann anfangen wollen, Arzneimittel zu beschaffen, ist es viel zu spät, selbst wenn die Mittel da wären. Das sind meine beiden Themen an die entsprechenden Mitdiskutanten.
Das Finanzthema ist ein spannendes Thema. Das wird uns das ganze Jahr begleiten, weil die Gesundheitsministerin Jana Wagen hat ja gesagt, das sind empfindliche Spareinschnitte im gesetzlich finanzierten Versicherungsteil notwendig. Und wie Sie ja wissen, haben die gesetzlichen Kassen auch gegen die Bundesregierung geklagt, um dort die beitragsfremden Leistungen bezahlt zu bekommen. Also insgesamt ist Ihr Appell sicher gut und wichtig, aber bei den knappen Kassen ist dann mal die Frage, ob das passieren wird.
Ja, das kann nicht aus dem es kann nicht aus dem Beitragsfinanzierten kommen. Aus Beitragsfinanziert bedeutet für mich, das ist die Kasse, die die Ministerin Wagen verantwortet. Aus dem Bereich kann es für die Krise nicht kommen. Das muss aus einem anderen Topf kommen, ganz klar. Nur wir müssen es tun, wir müssen es im Jetzt tun. Wenn wir das nicht schaffen und Krise und Krieg sind vor Ort, dann werden wir es ganz schmerzlich ertragen müssen, dass die Produkte dann entweder noch deutlich teurer sind oder nicht verfügbar.
Herr Dr. Glaubert, vielen Dank.
Sehr gerne doch.
Ellen Hausdörfer ist seit April 2023 Staatssekretärin in der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege. Sie diskutiert beim Kongress zum Thema Resilienz, Krisensituationen, wie ist das ambulante Gesundheitswesen aufgestellt.
Frau Staatssekretärin, Sie sagen, der ambulante Sektor spiele in Krisenplanungen oft keine prominente Rolle. Was muss sich Ihrer Ansicht nach in Berlin ganz konkret ändern, damit Arztpraxen, MVZ und Ärztenetze verbindlich in Krisenstrukturen eingebunden sind?
Ja, also es ist schon so, dass die ambulante Versorgung eine sehr essentielle Säule bei der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger spielt. Wir wissen das aus den Zahlen, dass ca. 97% aller Behandlungsfälle schon jetzt im niedergelassenen Bereich auch behandelt werden. Und deshalb ist es eben auch wichtig, in Krisen- und Katastrophensituationen eben die stationären Versorgungseinrichtungen, die Krankenhäuser, vor Überlastungen zu schützen. Und dementsprechend muss auch der ambulante Sektor hier von entscheidender Bedeutung sein. Und deshalb muss es eben in solchen Situationen, die sehr plötzlich, auch sehr intensiv sind, natürlich eine gute Zusammenarbeit, ein flüssiges Miteinander geben. Und dementsprechend gehört das auch dazu. Schon jetzt haben wir in den regulären Praxen auch oder neben den regulären Praxen auch Notdienst- und Portalpraxen der KV Berlin. Die sind räumlich an Krankenhäuser angeschlossen und auch über die Stadt verteilt und entlasten eben auch jetzt schon an Wochenenden, in Abendstunden auch die Berliner Rettungsstellen und Krankenhäuser. Und um das stärker zu fokussieren, sind wir auch mit der KV Berlin, aber auch mit den anderen Akteuren aus dem Gesundheitswesen im engen Kontakt, um einfach auch die ambulante Versorgung krisenfester aufzustellen und auch besonderen Herausforderungen, also insbesondere hier im Rahmen der zivilen Verteidigung auch nachzukommen. Wir haben in der Senatsverwaltung auch seit 2023 die Arbeitsgruppe Zivile Verteidigung Krankenhäuser Berlin. Und auch seit dem letzten Jahr die Arbeitsgruppe Zivile Verteidigung im ambulanten und in der sektorenübergreifenden Versorgung. Das ist deshalb wichtig, weil nämlich auch sichergestellt werden muss, dass die KV Berlin weiterhin auch den gesetzlichen Sicherstellungsauftrag gerade in Krisenzeiten hat. Aber uns geht es ja auch darum, wie wir gute Planung und Umsetzung unterstützen können. Und deshalb auch dann in den entsprechenden Fällen eine klare Prioritätensetzung stattfindet. Und deshalb haben alle Akteure hier im Gesundheitswesen auch eine Rolle.
Sie hatten schon angesprochen, Senat, die Bezirke, die Kassenärztliche Vereinigung Berlins, der Rettungsdienst. Also wer führt, wie funktioniert das genau und wo sehen Sie die gefährlichsten Schnittstellenprobleme eben zwischen den einzelnen Sektoren?
Also die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege ist Gefahrenabwehr, Katastrophen- und Zivilschutzbehörde. Sie ist eben auch Katastrophenschutzbehörde nach dem Katastrophenschutzgesetz. Deshalb werden wir auch im Rahmen der alltäglichen Gefahrenabwehr bei Groß- und Krisenschaden ins Lagen, aber auch bei Katastrophenfällen sind wir eben auch operativ tätig und auch zuständig. So haben wir zum Beispiel einen Krisenstab vorzuleiten und vorzuhalten zur Aufstellung und auch Fortschreitung von Katastrophenschutzplänen, aber auch zur Durchführung von Katastrophenschutzübungen sind wir verpflichtet und führen die eben auch regelhaft durch. Des Weiteren ist eben die Senatsverwaltung auch für einige Aufgaben im Bereich der zivilen Verteidigung zuständig und federführend bei gesundheitlichen Einsatz- oder Krisenlagen. Das ist nicht nur bezirklich, sondern auch gesamtstädtisch zu sehen, zum Beispiel bei einer Pandemie. Aber eben, und das haben wir jetzt ja gerade im Januar in Berlin erleben müssen, gerade auch in Lagen, in der eben andere Behörden die Gesamtkoordination innehaben, also zum Beispiel Feuerwehr oder Innenverwaltung. Und dort leiten wir und bündeln wir auch die Krisenabwehrmaßnahmen im Sektor Gesundheit. Und das ist eben auch so wichtig, dass quasi jede Einheit hier die entsprechende Zuordnung halt hat und die Senatsgesundheitsverwaltung eben für das Themenfeld, für den Sektor Gesundheit. Und dementsprechend sind bei uns auch verortet, insbesondere da die Problematik der Schnittstellen zwischen dem ambulanten und stationären Bereich im Rahmen der medizinischen Versorgung. Die müssen eben ineinander greifen und in einer solchen Schadenslage, einer Großschadensanlage oder eben einer solchen Katastrophe müssen eben zwei Dinge beachtet werden. Das eine ist, dass wir auf der einen Seite die ambulante Regelversorgung aufrechterhalten und zwar unter allen Umständen, damit zweitens eben es damit vermieden wird oder zu einer großmöglichen Reduktion des Patientinnenaufkommens in den Rettungsstellen, in den stationären Einrichtungen. Und damit eben die Rettungsstellen oder die Krankenhäuser nicht aufgesucht werden, jedenfalls nicht für die Notfälle, die dann also prioritär behandelt werden müssen, muss es eben eine verlässliche ambulante Regelversorgung geben. Und das ist auch Hintergrund, dass wir eben uns nicht nur bemühen, sondern es auch unser Auftrag ist, zusammen mit den Akteuren, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, also diesen möglichst umfassenden ambulanten Versorgungsauftrag sicherzustellen, um eben stationäre Krankenhausstrukturen entsprechend auch entlasten zu können. Und was auch bedeutet, dass wir auch wissen, wer ist wo. Wir haben nämlich auch in Krankenhäusern als auch im ambulanten Bereich natürlich viel Personal, was Mehrfachfunktion hat, was vielleicht in einer ehrenamtlichen Struktur wie dem Roten Kreuz, den Maltesern, ASB beispielsweise innewohnt oder beim THW ehrenamtlich aktiv ist. Die sind natürlich durchaus auch im medizinischen oder auch im pflegefachpolitischen Personal in Krankenhäusern als auch in Praxen. Und dementsprechend muss natürlich auch in den ambulanten Strukturen sichergestellt sein, dass dieses Personal in den ambulanten Strukturen bleibt und nicht Personal zum Beispiel aus den Krankenhäusern abgezogen wird. Und das bedeutet halt auch, dass in einer solchen Krisenlage sichergestellt wird, dass auch diese ambulanten Praxen am Netz sein können. Also Konzeptionen wie Notstrom, also eine eigene Notstromversorgung, Notkommunikationsmittel, aber eben auch prioritär beispielsweise mit Medikamenten beliefert werden können. Das gehört natürlich dann in einer solchen Lage mit einzuplanen, dass es Modelle, Lösungen, aber eben auch Übungen für diese Szenarien, die doch manchmal leider öfter vorkommen, als man sich es noch vor vielen, vielen Jahren gedacht hat, aber dass die geprobt sind, diese Muster. Und das ist eben auch unsere Aufgabe in diesem Muster hier der ambulanten und stationären Versorgung in Krisenfällen, in Katastrophen und Großschadenslagen dann auch eine Auskunft geben zu können.
Ja, Resilienz ist ja das neue Modewort. Wenn Sie jetzt einen verbindlichen Mindeststandard für die Krisenfähigkeit im ambulanten Bereich festlegen könnten, was müsste Ihrer Ansicht nach jede Praxis oder auch jedes MVZ nachweislich leisten können, ohne dass die sowieso dort schon manchmal oder häufig überlasteten Mitarbeitenden zusätzlich überfordert würden?
Also ich glaube, als erstes ist es wichtig, dass ich einen Plan habe, dass ich also weiß, was passiert, wo und wie. Das klingt manchmal ein bisschen merkwürdig, aber ich finde schon mal gut, wenn man alle Telefonnummern auch einmal ausgedruckt hat. Es bringt mir dann nämlich nichts, zum Beispiel bei einem Stromausfall, wenn die im Rechner liegen und dort gut liegen. Also dass man erstmal sich, sage ich mal, physisch darauf einstellt, es kann eine solche Notlage kommen. Wir können hier an den Stellen also auf jeden Fall auch aufzeigen, dass nach dem ersten Schock vielleicht oder nach dem ersten Durchatmen man einen strukturierten Plan angeht. Natürlich ist die KV Berlin als allererstes dafür in der Verantwortung, hier die Praxen zu unterstützen, dass nämlich die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dafür Sorge zu tragen haben, dass Praxen auch im Krisenfall zur Verfügung stehen und die ambulante medizinische Versorgung gewährleistet ist. Dazu bedeutet es auch, dass die Ärztinnen und Ärzte auch eine angemessene Bevorratung vorzuhalten ist. Ich maße mir das nicht an, festzuschreiben, was das genau bedeutet. Das kann natürlich in dem Einzelfall, muss das mal durchgespielt sein und überlegt werden. Ich meine, das ist auch eine der großen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie, dass man eben persönliche Schutzausrüstung oder auch anderes in bestimmten Verteillagern, aber eben wie man da rankommt, wenn eben eine solche Krise vorkommt. Und inwieweit sich dann eben zum Beispiel dieser einheitliche Bewertungsmaßstab der EBM, der ja Grundlage für die Abrechnung der vertragsärztlichen Leistungen hierfür ausreichend ist oder ob es hier noch Veränderungen geben muss, damit eben das entsprechend auch nicht nur attraktiv ist, sondern auch dazu führen kann, dass Ärztinnen und Ärzte auch diese Leistungen abrechnen, die sie eben in einem solchen Krisen- und Notfall erbringen. Das ist eben auch noch zu klären. Wir sind uns aber schon ziemlich einig, dass das natürlich auch Kosten sind, die in der Regel schon von der gesetzlichen Krankenversicherung auch übernommen werden müssen, weil natürlich die Menschen im ambulanten System natürlich auch eine Lösung suchen und dementsprechend auch die jeweiligen Kostenträger auch ihrer Verantwortung gerecht werden müssen.
Vielen Dank.
Anne-Kathrin Klemm ist seit Juli 2025 Alleinvorständin des BKK-Dachverbandes, der 68 Betriebskrankenkassen mit 9 Millionen Versicherten vertritt.
Frau Klemm, der BKK-Dachverband fördert ein Nachhaltigkeitsgebot im SGB 5. Das klingt zunächst einmal abstrakt. Was würde sich dadurch ganz konkret in der Versorgung für die mehr als 73 Millionen gesetzlich Versicherten ändern?
Ja, also es geht hier insbesondere darum, dass es nicht quasi einzelnes Kassenhandeln ist, um das Thema Nachhaltigkeit irgendwie ins System zu bringen, sondern dass alle Akteure im GKV-System und auch darum herum sich letztlich auch das Thema Nachhaltigkeit zur Brust nehmen sozusagen, dazu auch ein Stück weit verpflichtet sind und dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, was momentan ja es im SGB V ganz konkret verankert ist, nicht permanent als Widerspruch betrachtet wird oder gegeneinander ausgespielt wird. Und wenn wir das schaffen würden, dann hätten wir auch insgesamt einen neuen Blick auf, ja, wie wir Gesundheit oder wie wir Versorgung erbringen. Denn Nachhaltigkeit hat ganz viel mit Ressourcenschonung und Ressourcenschutz zu tun und nicht nur, und so wird es einfach häufig diskutiert, mit Investitionen und damit auch mit Zusatzausgaben. Und damit würden wir eigentlich das System deutlich wirtschaftlicher auch machen und hätten dann wieder Raum für Investitionen, die natürlich auch nötig sind. Und insofern sind es aus meiner Sicht einfach insbesondere zwei Gesichtspunkte, die damit dann im SGB deutlich würden. Das eine ist, wir müssen uns im Gesundheitssystem auch resilient machen. Also der Klimawandel, die Klimaveränderungen, die spüren wir tagtäglich durch Hitzewellen, Umweltschäden, Unwetterschäden und dergleichen. Und gleichzeitig ist das Gesundheitssystem auch Teil des Problems. Also 5% des CO2-Ausstoßes wird einfach durch das Gesundheitssystem produziert. Und insofern diese beiden Faktoren anzusprechen, das würde durch eine gesetzliche Verankerung möglich werden. Und insofern wäre es dann auch ja eigentlich eine Investition in ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem und ein, ich sag mal, auch eben ressourcenschonendes, was uns insgesamt helfen würde, das System auf andere Beine zu stellen.
Ministerin Waken hat gesagt, es werde sehr große Sparanstrengungen geben müssen, um die Finanzlage der GKV zu stabilisieren. Sie selbst haben ja auch gesagt, dass die Beitragsspirale und die Finanzlage sehr kritisch zu sehen sei. Sie sagten, manche der Maßnahmen seien ein paar Sandsäcke für einen brüchigen Damm. Sie hatten aber gerade schon erwähnt, dass Nachhaltigkeit und auch Klimaschutz nicht nice to have, sondern wichtig für das Gesundheitswesen ist. Wie würden Sie denn denen entgegnen, die sagen, habt ihr denn nichts anderes, was ihr tun könntet?
Den würde ich sagen, wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also wir müssen natürlich jetzt erstmal an die Preisspirale, an die Ausgabenspirale rangehen. Das ist überhaupt keine Frage, denn wir haben eine Ausgabendynamik, die eben einfach weit über das hinausgeht, was wir als Einnahmen im GKV-System haben. Also Einnahmen sind noch gut bei 5% und die Ausgaben sind inzwischen bei über 10% und in einzelnen Leistungsbereichen sogar noch weiter darüber hinaus. Also dass das nicht auf Dauer gut gehen kann, ist klar. Das heißt, wir brauchen jetzt da erstmal kurzfristig wirkend einen Deckel auf diese Ausgabendynamik, damit wir, und das ist eigentlich der noch wichtigere Schritt, der danach folgen muss, damit wir dann an die strukturellen Probleme rangehen können, die wir einfach im System haben. Und die strukturellen Probleme sind, dass wir Menge bezahlen und wer Menge bestellt, der kriegt sie natürlich auch. Und hier müssen wir von weg. Wir müssen den Fokus verändern hin auf mehr Gesundheitserhaltung, mehr Prävention und letztlich dann ja da. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Ressourcenschonung. Genau dieses machen und eben Ressourcen, sowohl menschliche als auch physische, genau da einsetzen, wo wir sie brauchen. Und wenn wir wegkommen von über, unter, aber eben halt auch von Fehlversorgung, dann hat das auch ganz viel was mit Nachhaltigkeit zu tun. Denn ein großer Teil auch der Emissionen, die wir produzieren, kommt daher, das haben wir gerade erst frisch auch in einer Studie nochmal belegen lassen, kommt ganz deutlich daher, dass wir in den Versorgungsprozessen zu viel Material verbrauchen, zu viel menschliche Ressource verbrauchen. Im internationalen Vergleich viele MRTs haben, die natürlich auch benutzt werden. Und all das führt dazu, dass wir Ausgaben einerseits produzieren, wo man sich auch fragen muss, muss das so sein? Also wenn wir eher Gesunderhaltung priorisieren und nicht Reparaturbetrieb, dann kämen wir weg von einer auch sehr starken Überversorgung, die wir im System schon durchaus auch sehen, weg von den Versorgungsbrüchen hin zu besseren Versorgungspfaden. Und all das würde Ressourcen schonen und damit würde das System nachhaltiger werden, der CO2-Fußabdruck sich absenken und so weiter. Also das heißt, wir würden damit natürlich auch Kosten und Ausgaben sparen. Auch Kosten und Ausgaben, die wir aufwenden müssen, um wiederum ja eigentlich auf den Klimawandel zu reagieren, den wir selber verursachen. Also von daher ist es sozusagen ein sich, die Katze beißt sich hier permanent selber in den Schwanz oder es ist ein Perpetuum mobile und wir können es aber durchbrechen und könnten durch einen anderen Fokus das eine tun, wie gesagt, Kosten senken und gleichzeitig für die Umwelt was tun.
Die BKK hat eine Initiative, die Green Health Initiative, und unterstützt damit das Modellprojekt der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und sie setzen da insgesamt auf klimagesundes Verhalten auch direkt am jeweiligen Arbeitsplatz, wo immer der ist. Welche konkreten Ergebnisse haben Sie hier in der Zusammenarbeit erzielen können und was nehmen Sie davon mit? Sie sind ja auf dem Podium beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke und widmen sich dort dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Versorgung.
Ja, also es ist ein Projekt, eines von mehreren, was wir im Zusammenhang mit der Initiative BKK Green Health tatsächlich gestartet haben. Wir haben noch viele weitere Themen, einmal im Versorgungsforschungsbereich, in Kitas, in Schulen. Und hier setzen wir eben ganz konkret bei den Betrieben an. Warum tun wir das? Weil wir festgestellt haben, dass viele Unternehmen, viele Arbeitgeber eigentlich auch ein bisschen hilflos davor stehen, zu sagen, wie bekomme ich denn eigentlich Nachhaltigkeit, zu der ich ja eigentlich auch gerne verpflichtet bin oder mich gerne verpflichten möchte, wie bekomme ich das in den Arbeitsalltag der Arbeitnehmenden integriert? Und hier haben wir zusammen eben mit Gesunde Erde, gesunder Mensch ein Projekt aufgesetzt, was zum einen versucht das Thema, oder nicht nur versucht, sondern genau da ansetzt, Gesundheitsförderung und planetare Gesundheit miteinander zu verknüpfen. Denn in der Regel ist das, was gut für den Menschen ist, auch gut für die Umwelt und umgekehrt. Und insofern hier ganz konkrete Hinweise zu geben, Anleitungen wie in Workshops Führungskräfte und Mitarbeitende auf das Thema gesunde Ernährung, Bewegung, und letztlich dann auch psychische Gesundheit, was man hier tun kann, wie auch eine planetare Ernährung beispielsweise in eine Kantine passt, ohne dass man jetzt irgendwie vermeintlich mit Verbotspolitik leckeres Essen nicht mehr haben will, sondern ganz im Gegenteil leckeres, gesundes Essen und gleichzeitig auch noch planetar unterstützendes Essen aufbauen kann. Wir haben hier zusammen in dem Projekt Multiplikatoren ausgebildet, die weiter auch Mitarbeitende schulen können, helfen können. Das ganze Projekt wird wissenschaftlich auch begleitet von der Universität Erfurt, um einfach auch deutlich zu machen, tut sich was? Was ist die Wirkung? Und tatsächlich stellen wir fest, ja, es tut sich was. Also die Arbeitnehmenden sind sehr zufrieden mit den Maßnahmen auch des Arbeitgebers oder der Arbeitgebenden. Denn inzwischen ist auch das Thema, bietet mein Arbeitgeber nachhaltige Aspekte an oder engagiert er sich im Thema Nachhaltigkeit, wird durchaus auch, also und da sind wir mitten im Wettbewerb beim Fachkräftemangel, wird durchaus als ein relevantes Kriterium inzwischen gesehen, zu welchem Arbeitgeber, wenn ich die Wahl habe, welchen Arbeitgeber ich wähle. Das ist das eine. Und die Arbeitgeber selber machen letztlich zwei Dinge. Sie sind attraktiv und sie erhalten die Gesundheit der Arbeitnehmenden und sozusagen noch on top kommt das klare Signal, die Umwelt ist uns nicht egal, sondern mit ganz konkreten Maßnahmen verbessern wir die Umwelt, wirken quasi gegen den Klimawandel und oder aber unterstützen, also gerade beim Thema Hitzeschutz, um sich zu wappnen und anzupassen auf die Klimaveränderungen, die wir einfach ja tagtäglich spüren. Also insofern ein ganz tolles Projekt und ganz wichtig, es ist konkret und es ist spürbar und es ist im Tagtäglichen anwendbar und stärkt auch die Selbstwirksamkeit der Arbeitnehmenden, also rundum ein, ein sehr, sehr gutes und sehr wichtiges Projekt und genau in Unternehmen anzusetzen. Da werden wir weitermachen.
Frau Klemm, seit Juli letzten Jahres führen Sie den BKK-Dachverband als alleinige Vorständin und haben als Leitmotiv ausgegeben den Reboot der GKV. Auf dem Podium sitzen neben Ihnen Vertreter der Klimaallianz KLUG, KLUG, sowie eine Apothekerin. Wie fügt sich das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in dieses größere Bild eines Systemneustarts ein? Und was erwarten Sie auch von der inzwischen nicht mehr ganz so neuen Bundesregierung?
Ja, also das passt. Also wie fügt es sich zusammen? Ich finde es sehr, sehr gut. Also warum, vielleicht nochmal ein Satz vorneweg, warum haben wir diese Reboot-Kampagne überhaupt gestartet? Weil wir eben aktuell sehen, dass die, ich sag mal, alten Antworten, die wir bislang irgendwie immer ins System geben, also einfach mehr Geld rein oder hier und da mal Flickschustern und da mal irgendwo ein Pflaster drauf, dass diese Antworten halt einfach auf die ja oft globalen und einfach auch die kollektiven Herausforderungen, die wir im System haben, dass diese Antworten einfach nicht mehr reichen. Und dass wir, wenn wir es könnten, natürlich gerne das Gesundheitssystem nochmal irgendwie so ein bisschen auf neuer grüner Wiese zu entwickeln. Es ist klar, das geht nicht. Aber insofern müssen wir da, wo wir ganz strukturell grundsätzlich einfach nochmal Veränderungen jetzt platzieren müssen und nicht nur die letzten 20, 30 Jahre beschreien wir es immer nur über Unter- und Fehlversorgung, Systembrüche, dass wir da jetzt wirklich auch gezielt ansetzen und dass wir nicht so ansetzen, dass wir immer kleinteiligere Regelungen noch weiter ins Gesetz reinschreiben, an die sich nur so bedingt gehalten wird, weil die sich auch widersprechen mit anderen Regelungen, sondern dass wir da einfach grundsätzlich nochmal neuer und anders denken. Und da ist Nachhaltigkeit eigentlich ein großes, wie soll ich mal sagen, in diesem großen Getriebe ein wunderbares Schmiermittel, was man nutzen kann, um eben den Gedanken weg von nur Reparaturbetrieb oder überwiegend Reparaturbetrieb hinzu, wir müssen doch Versorgung von vorne denken. Und zwar da, wo Gesunderhaltung möglich ist oder aber im Versorgungspfad immer wieder zu schauen, wo können wir auch da auf Reset drücken, wo können wir da Veränderungen bewirken und genau dies entsprechend einzubringen. Und wie gesagt, Nachhaltigkeit setzt genau da an, wieder das Thema Ressourcenschonung, wieder das Thema effizienter Einsatz von menschlichen und physischen Ressourcen, also Vermeidung von Müll, Vermeidung von Lieferketten, die unterbrochen werden. Und insofern passt das wunderbar und mit den Akteuren, die da am Tisch sitzen oder da auf dem Podium sitzen, haben wir ja eine breite Phalanx, weil wir miteinander genau dies anstreben, auch zusammen mit den Apothekerinnen und Apothekern hier auf verbesserte und evidenzbasierte Versorgungspfade setzen, auf Gesunderhaltung setzen. Und insofern werde ich mich auf dem Podium sehr, sehr wohlfühlen, sozusagen, weil wir miteinander für das Gleiche streiten oder nach dem Gleichen streben, immer in der Hoffnung, dass wir tatsächlich eine Veränderung im System so bewirken, dass, vielleicht nicht komplett Reboot, aber zumindest teilweise ein Reset gelingt, der dann wirklich die Versorgung auch verbessert und Nachhaltigkeit stärkt.
Ja, vielen Dank, Frau Klemm.
Sehr gerne.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.